ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Diese Entscheidung ist richtig. Sie ist das, was wir seit Beginn des Krieges, den Putin gegen die Ukraine führt, immer gemacht haben. Wir haben an die Lage angepasst, jeweils unsere Strategie angepasst. Das tun wir auch in diesem Fall richtigerweise. Und sie umfasst alle Systeme, die wir geliefert haben.
Das war Verteidigungsminister Pistorius. Er nennt die Erlaubnis zum Einsatz deutscher Waffen gegen russische Stellungen eine strategische Anpassung. Russland hat abermals mit Konsequenzen gedroht, sollten westliche Waffen zum Angriff in russischem Gebiet genutzt werden. Und bei Luftangriffen im Gazastreifen sollen 12 Menschen ums Leben gekommen sein. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 31. Mai um 17 Uhr. Vor rund 3 Wochen hat sich die russische Armee die Region um die ukrainische Großstadt Charkiw als neuen Angriffspunkt ausgesucht und die Truppen der Ukraine geraten dort immer weiter unter Druck. Deshalb wurde in den vergangenen Tagen intensiv darüber debattiert, ob westliche Waffen von der Ukraine auch gegen Ziele auf russischem Territorium eingesetzt werden dürfen. Nachdem sich zunächst NATO-Generalsekretär Stoltenberg für eine solche Erlaubnis ausgesprochen hatte, haben gestern die USA der Ukraine in dieser Frage in begrenztem Umfang grünes Licht gegeben. Wir haben auch hier im Podcast darüber berichtet. Heute nun hat auch Deutschland der Ukraine den Einsatz gelieferter Waffen gegen Ziele im russischen Grenzgebiet zur Region Charkiw erlaubt. Mein Kollege Gerd Wolf hat darüber auf NDR Info mit unserem Korrespondenten in Berlin, Gabor Hallas, gesprochen. Er hat ihn gefragt, um welche deutschen Waffen es dabei geht und welche möglichen Ziele in Russland gemeint sind.
Wenn man sich anschaut, was Deutschland liefert, dann sind es ja zum Beispiel die berühmten Panzerhaubitzen, Flugabwehrsysteme oder Raketenwerfer. Das sind also Waffen, die man vor allem zur Verteidigung nutzt und die auch nicht besonders weit kommen. Also man müsste sie in direkte Grenznähe bringen zu Russland, um dann eben Ziele in Russland zu treffen. Und man kann damit eben auch nicht besonders weit nach Russland hineinschießen. Also man redet da über kurze Reichweiten. Besser geeignet natürlich aus Sicht der Ukrainer werden Marschflugkörper, die werden von Franzosen, Briten und US-Amerikanern geliefert, aber da will Deutschland ja bislang nicht ran und will die nicht liefern.
Naja, die Ukraine, die zielt ja auch zurzeit vorrangig, ich sag mal, auf Flugplätze in Russland, wo da die Maschinen starten, von denen dann diese weitreichenden Gleitbomben abgeworfen werden. Also diese Diskussion um Militärtechnik aus Deutschland, die nach Russland schießt, im Grunde genommen eine Scheindebatte?
Also Deutschland ist natürlich nicht ganz so sehr betroffen, weil mit diesen Waffen kann man eben Ziele treffen, die sehr nah an der Grenze sind. Da betont die Bundesregierung immer, es gilt das Völkerrecht. Das hat die Bundesregierung, hat Olaf Scholz erst vor wenigen Tagen in Meseberg gesagt. Also das ist insofern nicht neu. Was aber neu ist, ist dieser eine Satz, dass man es jetzt eben mal offen sagt, dass auch die deutschen Waffensysteme dafür genutzt werden können, um im Rahmen des Völkerrechts sich zu verteidigen und auch Ziele in Russland zu treffen.
Mhm. Gilt das dann auch für Berlin mit dieser Einschränkung nur im Raum Charkiw, wie das hier die Amerikaner festgelegt haben?
Also ganz so genau hat man es nicht gesagt, aber auch da kann man natürlich einfach wieder die technischen Daten nehmen, wenn man sich diese Waffensysteme anguckt. Also man kann mit den deutschen Waffensystemen keine Ziele weit hinter der russischen Grenze treffen. Und dann eben immer wieder der Satz, den die Bundesregierung auch nicht müde wird zu betonen, es gilt das Völkerrecht. Also klar, die Ukraine wird angegriffen von Militärbasen auf russischem Staatsgebiet und dann hat sie eben das Recht, sich da auch zu verteidigen. Also das ist der Rahmen, den die Bundesregierung da setzt.
Trotzdem, lange ist das ja diskutiert worden und jetzt haben wir, kann man so sagen, einen Kurswechsel. Wie hat der Regierungssprecher Büchner das begründet?
Ja, er hat nochmal an Charkiw erinnert. Das ist ja eine Stadt, die sehr nah an der Grenze liegt. Darüber haben wir gesprochen. Also, dass die Ukraine eben die Möglichkeit hat, sich verteidigen zu können. Und in Charkiw ist die Lage ja auch im Moment dramatisch. Und auch hat sich der Bundesverteidigungsminister nochmal dazu geäußert. Und das sagt Boris Pistorius.
Diese Entscheidung ist richtig. Sie ist das, was wir seit Beginn des Krieges, den Putin gegen die Ukraine führt, immer gemacht haben. Wir haben an die Lage angepasst, jeweils unsere Strategie angepasst. Das tun wir auch in diesem Fall richtigerweise. Und sie umfasst alle Systeme, die wir geliefert haben.
Also alle Systeme, die wir geliefert haben, auch Waffen aus Deutschland, das ist so in der Klarheit wirklich neu.
Also wir reden von einer, ich sag mal, theoretischen Entscheidung eher. Dieses Argument, NATO darf nicht Kriegspartei werden, man soll Vorsicht walten lassen mit dem Grund, wir wissen ja nicht genau, wie die Russen reagieren werden. Gilt das nun alles nicht mehr?
Doch, das gilt noch. Und der Bundeskanzler hat sich auch geäußert auf dem Katholikentag. Und das, was Olaf Scholz da sagt, das klingt eigentlich nach dem, was Olaf Scholz immer auch gesagt hat, nämlich nach dieser Zurückhaltung.
Und gleichzeitig müssen wir in dem, wie wir die Ukraine unterstützen, dafür Sorge tragen, dass das nicht zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO eskaliert. Und da sage ich ganz klar, das geht nicht ohne Besonnenheit. Das geht nicht ohne, dass man jeden einzelnen Schritt sorgfältig überlegt und bedenkt, was das für diese Eskalationsgefahr bedeutet.
Also ja, ein neuer Schritt, aber der Kanzler betont eben auch nochmal, dass aus seiner Sicht da äußerst zurückhaltend vorgegangen werden muss.
Aber bei aller Besonnenheit und bei aller Vorsicht und Zurückhaltung, was glauben Sie, stehen wir jetzt am Anfang einer neuen Taurus-Debatte?
Na, das glaube ich nicht, dass wir jetzt wieder eine Taurus-Debatte bekommen, weil da hat sich der Kanzler ja wirklich sehr, sehr klar festgelegt. Er hat gesagt, ich bin der Kanzler, das gilt, das ist entschieden. Und da sind ja eben auch die Sorgen, die er hat, dass man mit dem Taurus, der ja wirklich hunderte von Kilometern weit fliegen kann, da könnte man Ziele in Moskau treffen, dass man mit dem Taurus eben solche Ziele treffen kann. Und da ist der Kanzler deutlich skeptischer. Seine Gegenspielerin ist ja Marie-Agnes Strack-Zimmermann, noch Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Die wurde heute auch gefragt und hat gesagt, naja, sie will das am Ende nicht ausschließen, aber der Optimismus hält sich in Grenzen. Und ich denke, da kann man ihr auch recht geben. Die Debatte wird, glaube ich, nicht nochmal neu aufgemacht oder nicht nochmal neu entschieden.
Soweit Gerd Wolf im Gespräch mit Gábor Halász vom ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Der ukrainische Präsident Selenskyj ist zurzeit in Schweden, um sich weitere internationale Unterstützung bei der Abwehr der russischen Invasion zu sichern. Dafür unterzeichnete er in Stockholm Sicherheitsabkommen mit Island, Norwegen und Schweden. Bei der anschließenden Pressekonferenz hat er dann gesagt, dass ein Angriff der Ukraine auf Russland mit westlichen Waffen nur eine Frage der Zeit sei. Wörtlich sagte er: Ich denke, dass der Einsatz jeglicher Waffen, egal welcher Art, einer westlichen Waffe, auf russischem Territorium eine Frage der Zeit ist. Kein Wunder also, dass die Debatte um den Einsatz westlicher Waffen in Russland ganz genau verfolgt wird. Und es ist auch kein Wunder, dass Moskau mit scharfer Kritik reagiert. Aus Moskau berichtet Frank Eichmann.
Die NATO zunehmend aggressiv, eine strategische Niederlage Russlands ausgeschlossen, so heute Verteidigungsminister Belousov bei einer Militärtagung im kasachischen Almaty. Und dann eine Breitseite an die Adresse des sogenannten kollektiven Westens. Es wird alles getan, um den bewaffneten Konflikt in der Ukraine zu verlängern und zu eskalieren. Kiew erhielt seit Februar 2022 militärtechnische, finanzielle und humanitäre Hilfe für mehr als 278 Milliarden US-Dollar. Der Westen pumpt Waffen in das Land, übermittelt Geheimdienstdaten, bildet ukrainisches Militärpersonal aus und rekrutiert Söldner. Zu diesen bekannten Vorwürfen auch heute neue, angesichts der Debatte in NATO-Staaten, ob die Ukraine gelieferte Waffen etwa zum Schutz der Grenzstadt Charkiw auch gegen Militärziele in Russland einsetzen darf. Wenn die USA dies zulassen, so am Morgen der Duma-Abgeordnete Kartopolow, dann werde Russland asymmetrisch reagieren, genauer führte er das nicht aus. Verteidigungsminister Belousov erklärte, in der Region Charkiw seien russische Truppen 8 bis 9 Kilometer vorgerückt, hätten 28 Siedlungen, wie er es nannte, befreit und seit Jahresbeginn 880 Quadratkilometer unter Kontrolle gebracht. Die Ziele der sogenannten Spezialmilitäroperation würden erreicht, so der Verteidigungsminister. Konkreter wurde er nicht.
Und damit kommen wir zum Gaza-Krieg. Bei 2 Luftangriffen auf Ziele im zentralen Gazastreifen sind nach Angaben der Nachrichtenagentur AP mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen. Demnach haben Journalisten der Agentur die Leichen nach Angriffen in Nusayrat und Burej gezählt. Krankenhausmitarbeiter in Deir el-Balah haben die Opferzahl bestätigt. Seit Beginn des Gaza-Krieges sind nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums mehr als 36.000 Palästinenser bei israelischen Luftangriffen und Bodeneinsätzen im Gazastreifen ums Leben gekommen. In der Zählung wird aber nicht aufgeschlüsselt, wie viele von ihnen Hamas-Kämpfer waren und wie viele Zivilisten. Anfang Mai waren israelische Truppen in Stadtteile von Rafah vorgerückt. Dieser Einsatz wird international scharf kritisiert. Der Internationale Gerichtshof hatte Israel vor einer Woche sogar verpflichtet, den Militäreinsatz in Rafah unverzüglich zu beenden. Trotzdem ist Israels Armee nach eigenen Angaben jetzt auch im Zentrum der Stadt im südlichen Gazastreifen im Einsatz. Die Truppen hätten dort Raketenwerfer, Tunnel und Waffen der Hamas entdeckt. Außerdem sei ein Waffenlager der Islamisten zerstört worden. Zuletzt ist der Druck auf den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu gestiegen, ein Szenario für den Gazastreifen nach dem Ende des Krieges zu entwickeln. Der Premier hat es bis jetzt vermieden, Ideen für eine Zukunft der Palästinenser in dem Gebiet zu präsentieren. Stattdessen betont er immer wieder, dass die Vernichtung der Terrororganisation Hamas das zentrale Ziel in diesem Krieg sei. Die Hamas selbst sieht sich dagegen weiter als legitimen Vertreter der Palästinenser und will auch nach Kriegsende an der Macht bleiben. Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador.
Diejenigen, die vom Tag danach sprechen, müssen verstehen, dass das palästinensische Volk die Hamas nicht ersetzen lassen wird. Eine Alternative zur Widerstandsbewegung Hamas wird nicht akzeptiert. Der Chef des politischen Armes der Hamas, Ismail Haniyeh, zeigt sich überzeugt, dass die Terrororganisation auch nach dem Gaza-Krieg an der Macht bleiben wird. Er begründet dies mit dem, so wörtlich, Preis, den die Hamas bisher bezahlt habe. Haniyeh verkündete dies in einem aufgezeichneten Statement, das in Beirut bei einer arabischen Konferenz vorgespielt wurde. Haniyeh setzt dabei nach eigenen Worten auf den Zusammenschluss der bisher konkurrierenden Palästinenserfraktionen. Notwendig seien allgemeine palästinensische Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sowie die Gründung eines neuen palästinensischen Nationalrats. Und Haniyeh stellt Bedingungen für eine erneute Waffenruhe im Gazastreifen. Ich möchte Ihnen versichern, dass die Widerstandsbewegungen eine einheitliche Haltung haben. Die besteht darin, dass wir darauf pochen, dass die anhaltende Aggression beendet wird und die israelische Besatzungsarmee abzieht, um den Wiederaufbau Gazas zu beginnen. Nur dann wird es einen Waffenstillstand und ein respektables Geiselabkommen geben. Ein namentlich nicht genannter Vertreter Israels nannte diese Forderung im Nachrichten-Online-Magazin Ynet, Zitat, wahnhaft, das werde nicht passieren. Israel werde in Gaza mit aller Kraft weiterkämpfen. Einen Waffenstillstand zum Wohle der Bewohner Gazas werde es nur durch Verhandlungen über die Freilassung von Geiseln geben, hieß es.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.